Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast am Montag. Ja, der Kicker, der ruft in der aktuellen Ausgabe eine große Woche für den deutschen Fußball aus. Mit Bayern und dem BVB im Halbfinale der Champions League und Bayer Leverkusen am Donnerstag in der Europa League. Jetzt gehen wir alle mal davon aus, dass Bayer das bei der Roma sowieso rocken wird, spätestens in der Nachspielzeit. Aber was ist mit den Bayern und mit Dortmund? Können die dazu beitragen, dass es nicht nur eine große, sondern vielleicht eine großartige deutsche Fußballwoche wird und der Traum vom deutschen Endspiel in der Champions League in Wembley weiter geträumt werden darf? Das klären wir gleich mit zwei tollen Gästen. Erstmal mit Nils Kern, dem Chefredakteur von Real Total und damit Experten für Bayern-Gegner Real Madrid. Hallo Nils.
Buenos dias, Malte. Hallo.
Und mit dem Spanien-Experten und freien Journalisten Alex Troika. Hallo Alex.
Hi. Grüße.
Alex, du bist eigentlich ja Barca-Experte. Die stehen jetzt nicht im Halbfinale in diesem Jahr, aber im Viertelfinale sind sie ja an Dortmunds Halbfinalgegner PSG gescheitert. Daher kannst du uns sicher einiges über deren Stärken sagen. Aber dem BVB stehst du emotional auch jetzt nicht ganz unnah, ne?
Ja, näher als anderen deutschen Vereinen definitiv. Ich wäre hier tatsächlich viel lieber als Barca-Experte zu Gast gewesen, aber es sollte ja nicht sein. Es war ein turbulentes Viertelfinal-Rückspiel und ja, PSG hat es am Ende geschafft und da steht ja unter anderem ein Ex-Barca-Trainer an der Seitenlinie, ne, in Luis Enrique, den man ja auch ganz gut kennt, also auch in Katalonien. Von daher, da gibt's schon Verknüpfungspunkte.
Kommen wir gleich nochmal zu und ihr beiden seid ja in eurer Eigenschaft als Spanien-Experten auch in einem gemeinsamen Podcast zu hören. Tiki-Taka heißt der, auf den gehen wir später auch noch ein. Da geht's um Real, da geht's um Barca, aber auch allgemein um den spanischen Fußball, der ja ohne Goal-Line-Technology auskommt und in diesem Jahr tatsächlich nur ein Team ins Halbfinale der Champions League gebracht hat. Nils, läuft nicht so bei den Spaniern, oder?
Naja, läuft dann so gesehen besser als bei den Engländern oder so. Es war letztes Jahr schon, hat irgendwie der Sevillas Europa League-Sieg über einiges hinweg kaschiert und trotzdem finden spanische Mannschaften doch hier und da noch international statt. Ich meine, drei Viertelfinalisten war jetzt auch nicht so verkehrt, aber overall ist die Saison schon überschaubar. Auch in der Europa League Conference League ist da jetzt kein Spanier weitergekommen, aber immerhin Real Madrid muss da die Fahne weiterschwenken und hat natürlich schon das Finale am 1. Juni in Wembley, hat schon La Décimo den 15. Europapokal mehr oder weniger fest im Blick. Dafür erstmal jetzt den Klassiker gegen die Bayern irgendwie überstehen.
Da wollen wir gleich mal ganz genau drauf gucken. Aber hat die spanische Liga dann vielleicht bessere Manieren im Umgang mit scheidenden Trainern? Ihr habt es alle mitbekommen. Uli Hoeneß hatte in der letzten Woche Thomas Tuchel ausgerechnet vor diesem großen Hinspiel gegen Real mal noch ein bisschen Dreck nachgeworfen, ihn in seiner Trainerehre gekränkt, wie Tuchel gesagt hat, weil er ihm öffentlich vorgeworfen hat, lieber zu kaufen, als Spieler besser zu machen. Gerne nochmal die Montagskolumne von Alex Steudel auf feverpitch.de nachlesen. Alex, wäre so ein Friendly Fire auch bei Real oder Barca denkbar?
Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Da geht man respektvoller mit seinen Trainern um. Ich glaube, Real Madrid steht da auch, ne, für eine gewisse Größe, für einen gewissen, für eine Gentleman-like Approach, wenn es da um Legenden geht, um Trainer geht. Und auch beim FC Barcelona würde ich schon sagen, dass man eher respektvoller mit dem Trainer umgeht, vor allem wenn er im Amt ist. Also das ist schon ganz, ganz komisch, dass du deinen Trainer noch im Amt hast, dass du natürlich willst, dass er gute Arbeit macht, damit er die Champions League gewinnt, den letzten verbliebenen Titel, und gleichzeitig untergräbst du seine Autorität und kritisierst ihn. Das ist schon ganz, ganz komisch, was Uli Hoeneß da macht, und das kenne ich so nicht aus Spanien. Vielleicht bei kleineren Vereinen, wenn irgendwas vorgefallen ist zwischen Trainer und Präsident, okay, ne, wenn die sich nicht ganz grün waren, aber nicht bei großen Vereinen und vor allem nicht, wenn der Trainer noch im Amt ist.
Auch nicht bei Real, Nils, da ist man ja auch nicht zimperlich jetzt mit Trainern.
Naja, ich würde erstmal sagen, da ist der FC Bayern schon einzigartig, dass aktive ehemalige Funktionäre so oft irgendwo noch öffentlich stattfinden oder dann irgendwie beim Doppelpass anrufen. Also das ist ja wirklich auch ein ganz spezieller Fall, wie Hoeneß sich oft, wie oft der sich noch äußern darf und auch dann noch angehört wird. Und da ist ein Florentino Perez ja eher einer, der fast ein bisschen die Öffentlichkeit scheut oder nur ganz selten mal sich äußert und das mehr nach Finals, nach Titelerfolgen und ansonsten eher im Hintergrund da die Fäden zieht. Und von dem her ist das ja bei Real Madrid ein eher entspanntes Verhältnis. Zuletzt gab es ja Trainer mit Zinedine Zidane, auch jetzt Carlo Ancelotti, die dem Trainer sehr lagen, die eher das gemacht haben, was der Vorstand so ein bisschen sich vorgestellt hat, auch nicht groß selbst öffentlich Kritik äußern, sondern immer ein bisschen das sagen, was eben der Vorstand hören will, von dem er herrscht da seit Jahren ein eher entspanntes Verhältnis. Aber das war natürlich auch schon in der Vergangenheit auch schon mal anders, wo es dann auch mal ein bisschen wilder wurde. Nur die letzten 10 Jahre ist das schon für Real Madrid-Verhältnisse sehr entspannt.
Nimmt man in Spanien, Alex, Notiz von diesen Scharmützeln da bei Bayern und generell die Trainersuche? Ist das ein Thema in Spaniens Medien?
Ich glaube, das ist tangiert die Spanier eher nicht so. Wenn es natürlich vielleicht ein spanischer Coach wäre, wäre es was anderes. Ne? Also wenn Xabi Alonso jetzt bei den Bayern wäre und dann knatscht und dann gibt es Aussagen, dann hast du diesen Spanien-Bezug. Aber wenn kein Spanien-Bezug da ist, dann sind die spanischen Gazetten da nicht ganz so interessiert daran. Die Trainersuche für Barca hat sich ja dann auch erledigt. Also Tuchel hätte ja ein potenzieller Name sein können, ne? Ein hochdekorierter Coach, der international tätig war und erfolgreich war, der im Sommer frei wäre, hätte ja so gesehen interessant werden können. Aber Xavi hat ja die Rolle rückwärts gemacht, der Rücktritt vom Rücktritt. Erfüllt jetzt seinen Vertrag, bleibt bis Sommer hinaus und auch deswegen ist die Personalie Tuchel dann auch medial dann nicht ganz so interessant geworden.
Das hat man bei Barca ja dankend angenommen. Offensichtlich mit Tränen in den Augen wurde gesagt vom Präsidenten. Hatte man da keinen Plan B im Moment, dass man jetzt so plötzlich so euphorisch ist, dass der Trainer dann doch bleibt, den Rücktritt vom Rücktritt macht?
Ja, man hatte keinen und man wollte keinen, glaube ich. Also Laporta wollte unbedingt, dass sein Freund, sein Fahrensmann Xavi, sein Trainer Xavi dann unbedingt doch noch bleibt. Und ja, das waren schon ein bisschen komische Szenen, wie sie sich da umarmt haben und wie sie High-Five-mäßig und gestrahlt haben in die Kamera, so als wenn sie gerade, keine Ahnung, die Champions League gewonnen haben und danach verlängern sie mit ihrem Star-Trainer und Erfolgscoach. Das war ja alles nicht, ne? Es war ja eine Krisenwoche oder eine sehr sportlich desaströse Woche, Klassiko-Niederlage, PSG aus. Und danach glaube ich, und das war auch, er ist ja ein Medienfachmann und Politiker, Laporta, das war auch gut Wetter machen, ne? Das war auch hier medial dann ein bisschen die Krise vergessen lassen, indem man mit Xavi dann doch verlängert, ihn überreden kann. Und er war, ja, wie gesagt, glaube ich, Plan A, B und C für Laporta, obwohl er ja zurückgetreten ist. Also man wollte, glaube ich, auch keinen anderen und hatte auch wirklich keine Idee, wenn man so richtig holen sollte. Und die finanziellen Mittel, darf man auch nicht vergessen, waren jetzt auch nicht unbedingt da, um irgendeinen Starcoach plus Staff im Hintergrund loszueisen.
Wie ist denn das bei Real, Nils, in Sachen Trainer? Auf Xabi Alonso guckt man ja wahrscheinlich mit Stolz als Kind der Madrilen. Den haben sie noch weiter im Auge, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Xabi Alonso hat ja so gesehen auch seine ersten Trainerschritte in Real Madrids Nachwuchs getätigt. Ich glaube, das war damals die U14, ein Jahr. Dann hätte er gerne auch die Castilla übernommen, aber zur gleichen Zeit hatte dann, glaube ich, Raúl die übernommen. Also ging er zu Real Sociedad B, der zweiten Mannschaft da. Und er wird auf jeden Fall noch so als Mann des Hauses, als unser Mann quasi in Madrid bezeichnet und würde auch mal sagen, ist da der heißeste Kandidat, wenn es dann irgendwann darum geht, Carlo Ancelotti zu ersetzen. Der hat jetzt im vergangenen Dezember mehr oder weniger überraschend verlängert, nachdem sich das mit Brasilien, mit dem Verband zerschlagen hatte, Chaos dort beim Verband. Oh, aber gut, Real Madrid ist absolut auf Kurs Meisterschaft, im Champions League Halbfinale hat die Supercopa gewonnen. Da gibt es jetzt auch nicht so viele Gründe, den Trainer selbst auszutauschen, auch weil die Mannschaft ja Carlo Ancelotti liebt und alle im Club, im Vorstand, auch viele Fans lieben Ancelotti. Deswegen hat man sich so ein bisschen, ist man glaube ich ganz froh, dass Xabi Alonso verlängert hat, um dann mal gucken, 2025 oder dann doch erst 2026 da ihn zu holen. Da glaube ich, wäre Real der heißeste Kandidat. Aber das ist alles natürlich noch Zukunftsmusik. Aber ja, Xabi Alonso wird ja schon noch betrachtet als, das ist unser Junge.
Nachdem er dann bei Bayern Ralf Rangnick beerbt hat, dann schon wieder rausgeflogen ist, dann kann er zu Real gehen.
Keine so unwahrscheinliche Prognose. Ja.
Wir gucken mal auf das Thema des Tages, auf Bayern gegen Real.
Das Thema des Tages.
Ja, ein großes Spiel steht an. In der Champions League Halbfinale Hinspiel Bayern gegen Real. Eine meiner eindrücklichsten Europacup-Erinnerungen aus meiner Kindheit ist genau diese Paarung. 1987 Bayern im Halbfinale des Europacups, der Landesmeister gegen Real, damals weitergekommen. Im Hinspiel in München wurde Matthäus von Juanito brutal ins Gesicht getreten. Attentat hieß es damals. Im Rückspiel wurde Bayern-Torwart Jean-Marie Pfaff im Bernabeu dann mit Gegenständen beworfen. Ich meine damals in den Fernsehaufnahmen gehört zu haben, dass wohl ein Messer sogar auf den Platz geflogen ist. Jetzt kannst du dich an dieses Spiel wahrscheinlich bewusst nicht mehr erinnern. Du bist jünger als ich.
Ich bin ja 89er Jahrgang, aber man hat schon gehört hier von Juanitos Attentat gegen Matthias. Sie hatten sich danach immerhin versöhnt und da gab es noch gemeinsame Fotos. Aber ja, das war schon auch ein Spiel, wodurch dann eine ganz große Rivalität entstanden ist, auch wenn das damals, glaube ich, erst die zweite Paarung der beiden war nach den 70ern. Und ja, bis heutzutage gab es das ja, glaube ich, in mittlerweile 12 K.O.-Runden, also 26 Duelle insgesamt. Leider nie ein Finale, das wäre absolut mal fällig gewesen, aber für so ein Halbfinale ja auch durchaus würdig und bin gespannt. Die letzten drei Runden, 2014, 17 und 18, hat sich jeweils reingesetzt. Das könnte doch auch vielleicht dieses Jahr wieder reichen, aus spanischer Sicht jetzt natürlich.
Werden die Bayern sicherlich ein bisschen anders sehen. Welche Bedeutung hat denn dieses Duell, gerade der Gegner Bayern, für Real?
Ist groß, da kommen schon bei vielen meiner Bekannten irgendwie in Madrid und Spanien, kommen da schon so ein bisschen die Herzen in die Augen, weil einfach der FC Bayern ist da ein ganz großer Gegner. Logisch, der mit den drittmeisten Europapokalen, es ist der, wie gesagt, der europäische Klassiker. Auf keinen Gegner ist man so oft getroffen in Europa. Es ist eine tolle Stadt, da fahren viele hin, der Gästeblock wird ausverkauft sein natürlich. Und einfach, ja, ein Gegner, wo man auch speziell im Madridismo merkt, dass, oder der Club wird geführt, ähnlich wie Real Madrid spricht mit dieser Philosophie. Man gibt nicht mehr aus, als man einnimmt, wenn man ist nicht so ein künstlich hochgezogener Club wie viele Gegner, mit denen es Real Madrid in den letzten Jahren so zu tun bekommen hat. Auch hier im Viertelfinale war ja so ein Formatgegner, von dem her freuen sich da viele drauf und auch also Medien sprechen da auch in den höchsten Tönen vom FC Bayern, unabhängig vom vielleicht leichten Chaos in der Führung, was da so die letzten Jahre war. Trotzdem ist da der FC Bayern immer noch ein ganz, ganz großer Name in Spanien, wo natürlich auch immer viele, viele Spanier schon gespielt haben. Pep Guardiola war da, das ist schon ein ganz großer Name.
Und ein Name, der ja auch bei den Madrilenen über Jahre hinweg auch ein bisschen Angst erzeugt hat. Bestia Negra, das ist der Spitzname, den die Bayern in Madrid haben. Gilt das immer noch, auch in der aktuellen Form? Toni Rüdiger sagt auf jeden Fall, nö, wird ein Duell auf Augenhöhe.
Ja, das wird schon eher Duell auf Augenhöhe. Ich glaube, Bestia Negra heißt ja Angstgegner. Das war mal so so Mitte der 2000er, 2010er, wo dann auch 2012 beim Vormfinale da Horm, wo dann die Bayern das Elfmeterschießen im Bernabéu gewonnen haben. Wir erinnern uns alle an Sergio Ramos Fehlschuss. Aber wie gesagt, danach die drei Runden gingen ja jeweils an Real Madrid. Wenn auch hier vielleicht mit ein bisschen Schiedsrichterglück und die beiden Ronaldo-Tore hätten vielleicht nicht zählen dürfen, aber gab ja auch viele Entscheidungen auf der anderen Seite. Egal, also Bestia Negra ist jetzt nicht der ganz große Begriff, der da in Spanien ständig fällt. Ich glaube, das wird eher von Deutschen ganz gerne aufgenommen, auch wenn, wie gesagt, es ist ja trotzdem ein eher ausgeglichenes Duell. Ich glaube, von diesen 12 K.O.-Phasenduellen gegen 7 an Real und 5 an Bayern oder so, das ist ja schon eher ausgeglichen. Und deswegen mal sehen, was das diesmal gibt.
Aktuell hört man ja, wenn man so deutsche Medien zumindest liest, ja, Real ist durchaus schlagbar. Man nimmt da immer das Spiel von RB Leipzig als Gradmesser und sagt, ja, die Sachsen, die waren ja gut, haben ja gut mitgehalten, haben ja am Ende nur knapp verloren. Wie würdest du Reals Form momentan beschreiben? Ich meine, die sind quasi Meister in Spanien. Die haben Man City rausgeworfen, muss man auch erstmal schaffen. Und gegen Leipzig, ja gut, ein paar Schwierigkeiten gehabt, aber gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, oder?
Genau, das ist typisch Real Madrid. Wenn der Gegner nicht den ganz großen Namen hat, dann sind sie ja natürlich, wollen sie gewinnen und sind ein bisschen motiviert, aber sie machen halt auch nicht immer mehr als sein muss. Und wenn dann der Gegner Manchester City, FC Bayern heißt, dann bekommt man schon eher einen richtig vollen Einsatz, auch wenn das vielleicht gegen Manchester City speziell im Rückspiel nicht der Traumfußball war und Tiki-Taka, nee, das war einfach irgendwie, wir haben die Führung und jetzt müssen wir die mit unserem Leben verteidigen, wie damals im Champions League Finale 2022 gegen Liverpool, war ja auch ähnlich. Also da würde ich jetzt Real Madrid nicht überschätzen von wegen, ach, die sind eigentlich nur mit Glück, werden sie Meister. Ich meine, von 47 Saisonspielen haben sie nur 2 verloren in dieser Saison. Das war beide Male gegen Atletico, 8 unentschieden. Also Bayer Leverkusen schreibt eine große Geschichte diese Saison mit wahrscheinlich unbezwingbar irgendwie, aber Real Madrid ist auch nicht so weit davon entfernt und sind sowohl offensiv als auch defensiv, haben sie gute Zahlen, da kriegt Carlo Ancelotti auch die Balance ganz gut hin mit vielen jungen Spielern, die mittlerweile auch älteren, also der Umbruch ist ja auch längst, dass Ronaldo, Ramos, Pepe, viele gegangen sind, dass da viele Junge da sind und selbst ein Luka Modric aktuell keinen Stammplatz mehr hat. Deswegen ist das schon beeindruckend, auch mit in der Saison mit 2, 3 Kreuzbandrissen, Alaba immer noch außen vor, jetzt Militao gerade zurück, Courtois steht jetzt sogar im Kader, wird natürlich noch nicht spielen, dass Ancelotti das mit so vielen Verletzungen, Ausfällen, Problemen so ordentlich moderiert und managt den Kader, das ist schon bemerkenswert und deswegen ist der Real Madrid absolut einer, vielleicht sogar der große Favorit auf den Titel diese Saison.
Und dann auch der Favorit im Spiel gegen die Bayern. Wo siehst du denn Schwachstellen? Wo könnten die Bayern Stärken haben, die vielleicht Madrid jetzt aus deiner Sicht ja, gefährden können oder zumindest so ein bisschen kitzeln können?
Es gibt auf jeden Fall eine Schwachstelle. Ich würde erstmal noch sagen, es gibt viele Gründe, die für Real Madrid sprechen, im Sinne von, dass man die bessere Personallage eigentlich hat, wo aktuell eigentlich nur Alaba und Carvajal gesperrt ausfällt. Dann hast du auch ein bisschen die bessere Form. Natürlich bist du jetzt seit 18 Spielen ungeschlagen, bist auch durchaus leidensfähiger als Mannschaft, als einer. Das hat man auch gegen Man City gesehen. Du hast natürlich das Rückspiel im Bernabeu, was auch ein Faktor ist. Aber Schwachstelle im Hinspiel wird sein, eben, dass einer der 5 besten Madrilenen in dieser Saison ausfällt. Das ist Daniel Carvajal, Rechtsverteidiger. Und egal, ob da jetzt Nacho Fernandes, der eigentlich Innenverteidiger, oder Lucas Vázquez, der eigentlich eher rechtes Mittelfeld ist, spielt, das, glaube ich, könnte ein Musiala ausnutzen mit Geschwindigkeit, mit irgendwie Tempo-Dribbling. Dort wäre Real Madrid, könnte man denen wehtun. Aber auch da ist dann eben dann noch ein Valverde, der dann aushilft. Dahinter steht dann Rüdiger, der dann auch noch dazwischen grätschen kann. Also es ist jetzt nicht eine glasklare Schwachstelle. Und trotzdem, dass allein das Carvajal fehlt, den offensiven Input, den er bringt, hatte jetzt auch gegen Real Sociedad, der 1-0 Generalprobe, dem Sieg, hat er eine Traumvorlage gegeben. Das ist schon, das schwächt Real Madrid schon, dass er fehlt, auch so als Leader, als Kämpfertyp auf dem Feld.
Die Bayern nach dem 2-1 über Frankfurt mit Fragezeichen beim Personal, De Ligt und Leimer wohl dabei, stand jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigt, ob sie denn auch wirklich bei voller Fitness sind, aber wer natürlich top in Form ist, Harry Kane. Hat man vor dem in Madrid, na, Angst wahrscheinlich nicht, aber doch bestimmt gehörigen Respekt.
Respekt schon. Er war ja auch hier und da schon auf Real Madrids Radar, sage ich mal, aber irgendwie hatte man dann doch immer noch Benzema, deswegen wurde das nie so richtig konkret, aber vor einem Harry Kane, der ja auch so ein bisschen sowas Gentleman-mäßiges ausstrahlt, hat man da in Madrid oder generell auch in der Medienlandschaft schon Respekt, aber man muss sich da jetzt auch nicht verstecken, man weiß ja auch mit Antonio Rüdiger, der hat jetzt auch irgendwie dafür gesorgt, dass Erling Haaland in 4 Duellen immer noch ohne Tor gegen Real Madrid ist und auch den einen oder anderen Mittelstürmer, Osimhen und so weiter, auch schon ausgeschaltet, von dem her ist das schon ein Schlüsselduell auf dem Platz, aber jetzt nichts, wo man sagen muss, oh Gott, bitte Rüdiger halt irgendwie durch, weil man, der spielt auch eine überragende Saison.
Auf dem Zettel hatten die Madrilen angeblich ja auch mal Alphonso Davies. Jetzt scheint dieses Interesse erkaltet zu sein. Was kannst du uns dazu sagen? Was hörst du zu der Personalie?
Ich hatte mal gehört, dass man sich das eher noch ein bisschen anschaut. Von wegen, wird er jetzt Real Madrid benutzt, damit er einen besseren Vertrag bekommt? Oder kann man ihn wirklich für, was weiß ich, 40 Millionen günstig abholen? Dann könnte man da schon noch mal irgendwie seinen Hut in den Ring werfen und sagen, ja, wir würden hier die 35, 40 Millionen bieten. Einfach nur, damit man neben Mondi, der das absolute Vertrauen von Ancelotti hat, aber eben der nur reine defensive Part ist, dass man dann noch einen offensiven Linksverteidiger hätte. Fran Garcia kam im Sommer, hat nicht ganz so überzeugt die Saison, ist noch jung. Deswegen wäre da durchaus Davies eine Option, aber es ist eher so ein bisschen, dass man sagt, muss nicht, aber kann, wenn er wirklich günstig zu haben wäre und die Bayern ihn loswerden wollen, dann würde man dann nochmal aktiv werden, aber so ist es ja, wie du sagst, ein bisschen erkaltet, aber noch lange nicht gelaufen.
Ist ja auch noch ein bisschen Zeit, um darüber zu verhandeln. Wie taxierst du denn jetzt die Chancen beider Teams? Du hast gesagt, Real haushoher Favorit. Wie wird sich das ergebnistechnisch niederschlagen?
Haushoch jetzt auch nicht. Es sprechen eben so 3-4 Sachen schon für Real Madrid. Aber vom Hinspiel, glaube ich, muss man jetzt noch keine Vorentscheidung erwarten. Das ist ja eh unwahrscheinlich, selbst wenn es irgendwie einen knappen Sieg für eins der beiden Teams gibt, ist das noch keine Vorentscheidung. Ich glaube eher, dass man Real Madrid schon gesehen hat, auch in der Champions League. Sie können auch leiden, sie können auch aushalten, einfach nur mal irgendwie den Druck des Gegners einfach überstehen, ohne komplett zu wackeln. Und so gibt es vielleicht auch in der Allianz Arena erstmal noch nicht ganz so viel aktiven Fußball von Real Madrid, zumal auch da die Taktik off ist. Lass mal den Gegner ein bisschen rauslocken, lass die hoch verteidigen, dann ein langer Ball in den Lauf vom schnellen Rodrigo, vom schnellen Vinicius. Auch Bellingham ist da ein absoluter Faktor. Das könnte dann schon auch das Erfolgsrezept sein, und wenn du mit einem Unentschieden dann ins Rückspiel ins Bernabeu gehst, dann ist man, dann glaube ich, wären da im Madridismus schon einige ganz froh, aber das so ein Duell Real gegen Bayern, da gab es schon einige enge Sachen mit Toren auf beiden Seiten, das Pendel kann zu allen Seiten ausschlagen, und trotzdem spricht generell sachlich betrachtet, glaube ich, mehr für Real Madrid, und das ist dann nicht nur das Rückspiel im eigenen Stadion.
Erwartest du von Thomas Tuchel irgendwelche besonderen taktischen Kniffe? Wir erinnern uns mal an ein Duell Bayern gegen Real, wo Pep Guardiola, keine Ahnung, irgendwas probiert hat, was ihm nachts offensichtlich eingefallen war, was dann überhaupt nicht funktioniert hat. Die großen Trainer neigen ja dazu, mit Ausnahme von Carlo Ancelotti, dann zu wilden Experimenten.
Ja, das war vor 10 Jahren, glaube ich, das 4:0 ja. von Real. Da war ich damals auch im Stadion und gegen den Titelträger hat keiner erwartet, dass es sowas gibt, aber die zwei Ramos-Kopfbälle und so weiter. Ich glaube, Thomas Tuchel hat sich schon auch ordentlich Respekt verschafft in Spanien, hatte damals auch Ancelotti selbst ausgecoacht mit Chelsea, meine ich. Ich glaube, die haben jetzt auch schon, sind sich 9-mal begegnet und Ancelotti hat nur 3-mal gewonnen gegen Tuchel. Also ich glaube, ein Tuchel wird da schon irgendwo für eine Überraschung sorgen, aber es jetzt nicht so kompliziert machen wie vielleicht sein katalanischer Kollege. Von dem her ist das auf jeden Fall noch ein Faktor, wo Tuchel überraschen kann, wo er eben auch speziell diese Schwachstelle auf Reals Rechtsverteidigerposition ausnutzen könnte, ob das dann durch Überladen und Doppeln, was auch immer sein wird. Aber das glaube ich, wird er auf dem Schirm haben und da wird auch Real Madrid noch vorsichtig sein oder dann den gebührenden Respekt gegenüber Tuchel haben, dass man dann eben nicht gleich mit vollem Visier mit All-In geht in das Spiel, sondern erstmal, wie gesagt, diese ersten 15, 20 Minuten im Hinspiel erstmal einfach nur aushalten, erstmal den Druck des Gegners abwarten und dann mal gucken, ob man zu Befreiung kommt, zu einfach ein paar Kontern setzen kann, um dann doch irgendwie das Heft mehr und mehr in die Hand zu nehmen.
Alle mal herhören.
Wir haben es ja eingangs gesagt, ihr beiden, Nils und Alex, ihr habt einen gemeinsamen Podcast. Tiki Taka heißt er, es geht im weiteren Sinne um spanischen Fußball. Alex, erklärt doch mal, was macht ihr da wöchentlich beziehungsweise in den einzelnen Ausgaben?
Ja, natürlich den spanischen Fußball besprechen und analysieren, also jeden Spieltag mit natürlich all den anderen Geschichten fernab vom Spieltag werden besprochen, werden seziert, werden analysiert. Also ja, Real und Barca sind natürlich auch im Fokus, weil Nils natürlich Real Madrid etwas zugeneigt ist und ich etwas dem FC Barcelona zugeneigt bin oder etwas mehr, wir beide auch. Aber wir blicken tatsächlich im Podcast natürlich auf jeden Spieltag in La Liga, auf die ganzen Vorkommnisse. Also nicht nur Real und Barca, sondern wirklich La Liga. Und natürlich nicht nur La Liga, sondern auch der spanische Fußball generell. Also auch die zweite Liga wird immer wieder mit in den Fokus genommen, auch im Frauenfußball. Genau, Nationalmannschaft natürlich auch, aber jetzt Barça Femini, ne, die Frauenmannschaft des FC Barcelona steht ja im Frauen-Champions-League-Finale. Auch darüber haben wir gestern Abend kurz gesprochen im Podcast. Also wirklich der Podcast für den spanischen Fußball, das ist Tiki-Taka.
Ein quasi wöchentlicher Klassiko zwischen euch beiden. Jetzt, oh, schön. Wie lange gibt's den schon?
Ich glaube, das hat Ende 2019 angefangen oder war es 2018? Auf jeden Fall, unsere aktuellste Folge ist Nummer 224 und da ist sorgt auch immer wieder der Verband für irgendwie kuriose Themen. Also letztens im Klassiker war das mit der fehlenden Goal-Line-Technology. Jetzt ist es so, dass irgendwie die spanische Regierung sich in den quasi den spanischen DFB, die RFEF, eingemischt hat und dann wurde dort schnell noch ein neuer Präsident jetzt bestimmt. Also auch da gibt's immer wieder noch verrückte Sachen, wo man sich denkt, was ist hier los? Ihr wollt die WM 2030 ausrichten und immer noch gibt's so viel Chaotisches. Dazu gab es mal wieder eine kleine Rassismus-Szene bei einem Atletico-Spiel. Almerias Abstieg ist jetzt fest besiegelt, einer der schwächsten Absteiger aller Zeiten. Also da gibt's jede Menge Geschichten. Der Pokaltriumph vom Athletic-Club aus Bilbao, da gehen uns die Themen nicht aus, auch wenn man hier und da mehr über Real oder Barca reden will. Aber da bleibt teilweise auch gar nicht immer die Zeit, weil es einfach so viele andere Themen gibt.
Und das schon seit 5 Jahren. Alex, wie kamt ihr auf die Idee, das gemeinsam zu machen?
Naja, wir haben uns in Madrid getroffen, Nils und ich, in 2019 rund um einen Doppelklassiko, als in einer Woche 2 Klassikos ausgetragen wurde. Beide übrigens hat der FC Barcelona damals gewonnen, ja. Es war noch eine bessere Zeit für die Blau-Roten. Und genau, damals hatten wir uns kennengelernt und damals hatte ich Barca Welt als Chefredakteur übernommen. Und dann im Zuge dessen hatten wir die Idee, hey, wenn du für das eine Portal stehst und ich für das andere. Man könnte sich ja zusammentun und wir könnten da ja so einen wöchentlichen Podcast nicht nur über die beiden Vereine machen, sondern natürlich auch wirklich mit Blick auf Spaniens La Liga. Und ja, so ist die Idee entstanden, so ist die Zusammenarbeit entstanden und das macht bis heute unfassbar viel Spaß. Und ja, wie gesagt, wir machen es ja auch wöchentlich, also es ist schon etwas, was wir sehr gerne machen, was wir regelmäßig machen, mit Herzblut immer noch dabei. Es ist unser kleines Baby und von daher, ja, ist das schon eine schöne Sache.
Und so ein Baby, das weiß Nils auch aus privatem Erleben, entwickelt sich ja auch. Und so ein Podcast-Format, Nils, entwickelt sich auch. Wie hat sich denn Tiki-Taka entwickelt? Ihr werdet ja sicherlich nicht mehr 100% das Gleiche so machen wie 2019, als ihr angefangen habt.
Och ja, es ist, man hat natürlich, ist natürlich sehr abhängig von den Themen her, was so passiert im spanischen Fußball, aber man entwickelt sich auch so insofern weiter, als dass es dann irgendwie noch neue andere Formate gibt, dass man mal für Unterstützer, für Patreons eine Exklusivfolge hochlädt, wo es dann nur um eine Klassiko-Vorschau geht oder über die Nationalmannschaft, dass man hier und da auch mal einen Watch-Along macht auf unserem YouTube-Kanal, das gab es schon, oder verschiedene andere Videos veröffentlicht, wenn man einfach mal nur über die Stadt Madrid und Sightseeing und Tipps und Restaurants und so weiter redet, das haben wir auf unserem YouTube-Kanal oder generell auf Social Media verschiedene Reaktionen jetzt auch zum Xavi-Verleib, auch natürlich ein großes Thema unserer aktuellen neuen Folge, die am Sonntagabend online gegangen ist. Also so entwickelt man sich da immer weiter, dass man immer guckt, was gibt's so an neuen Medien, was wollen die Leute einfach, wollen sie uns mehr hören, wollen sie uns mehr sehen, wollen sie beides, dass man sich da weiterentwickelt, und deswegen ist das, man lernt immer auch noch was dazu mit irgendwie neuen Portalen, und jetzt kommt jetzt irgendwie bald wieder ein neues TikTok, was auch immer, deswegen muss man da auch immer ein bisschen mit der Zeit natürlich gehen.
Alex, wöchentlich kommt ihr? An welchem Wochentag erscheint ihr?
Normalerweise Montag. Also gestern haben wir am Sonntagabend während dem Gran Derby der Sevilla aufgenommen. Also so ein bisschen fast schon live über die zweite Halbzeit gesprochen. Aber ja, im Endeffekt kann man ja dann Mitternacht raus. Also Montag ist immer der Veröffentlichungstag, damit wir natürlich auf den Spieltag zurückblicken können, auf die Champions League vorausblicken können. Auch das ist in der neuen Folge natürlich passiert. Also Nils und ich sind ja nicht nur deswegen jetzt hier da, um über die Champions League zu sprechen, sondern haben das natürlich auch in der neuen Folge Tiki-Taka gemacht. Von daher ist Montag immer der Erscheinungstag, und das macht auch, glaube ich, immer sehr viel Sinn.
Und den Podcast Tiki-Taka kriegt ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Was sonst noch so los ist.
Ja, und dann gibt's ja Mittwoch nochmal Champions League mit deutscher Beteiligung. BVB gegen Paris Saint-Germain. BVB, ja, mit Problemen nach dem Wochenende. PSG dagegen momentan laut Trainer Luis Enrique in der besten Form des Jahres. Sind auf dem Sofa Meister in Frankreich geworden, haben im Halbfinale im Rückspiel der Champions League Barca mit 4:1 im Camp Nou geschlagen. Aber lass uns erstmal auf die Dortmunder gucken, Alex. Dein, ja, deutscher Herzensclub. Was war denn da los in Leipzig?
Ja, das fragt man sich, glaube ich, im Verein auch. Deutscher Herzensclub ist ein bisschen hoch gegriffen, Malte. Okay. Ich drücke ihn natürlich auch in diesem Matchup und nicht nur in diesem Matchup die Daumen. Aber es wird sehr, sehr schwer werden, denn ja, ich glaube, die Stimmung, die haben sie sich jetzt schon versaut durch eine einfach sehr, sehr schwache Leistung. Hätte ich so auch nicht gedacht. Man weiß ja, es sieht ja sehr, sehr gut aus, dass der Vierte und der Fünfte in der Champions League spielen. Deswegen fehlt dir vielleicht so ein bisschen die sportliche Brisanz, zumindest aus Sicht der Dortmunder. Denn die Leipziger, die haben alles rausgehauen. Die waren top motiviert. Aber irgendwie beim BVB hattest du schon das Gefühl, naja, uns reicht der Platz 5 dann auch, und wir haben ein wichtiges Champions-League-Spiel unter der Woche, und dann fehlte da irgendwie einiges im Spiel. Mhm. Und ja, dann hat Leipzig da kurz einen Prozess gemacht, und der BVB hat sich die Stimmung versaut vor dem jetzt sehr wichtigen Spiel bei zu Hause gegen PSG.
Genau, aber das ist natürlich trotzdem dann eben, auch wenn man davon ausgeht, ja, Platz 5 wird schon irgendwie reichen, keine so wirklich brillante Ausgangsposition gegen einen so formstarken Gegner. Aber wie kann das bei Dortmund sein? Du hast das Gefühl, jetzt läuft's bei denen. Jetzt haben sie einen gewissen Flow. Jetzt nehmen sie auch den Rückenwind aus der Champions League mit in die Bundesliga, schlagen die Bayern und dann wieder so ein Auftritt.
Ja, das war ja schon gegen Stuttgart der Fall, ne? Wo man auch dachte, den Schwung nehmen sie jetzt mit. Und gegen Stuttgart, ja, ist ein Topspiel, super Gegner, ne? Top-Mannschaft, aber werden das ja nicht verlieren, um sich dann vor Atletico wieder runterzuziehen. Zack, genau das passierte. Dann waren sie bei Atletico ja eigentlich auch 60 Minuten schwach, bis Atleti sagte, uns reicht's, macht ihr mal. Auch typisch Atletico, dann machte man die Tür auf, und im Rückspiel hat der BVB ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Also du merkst schon, da sind Launen dabei, da sind Spiele dabei, hopp oder top, mal zeigen sie dieses Gesicht, mal jenes. Man weiß so richtig nicht, was man wann bekommt von ihnen. Das ist auch ein Grund, warum sie nur am Ende wahrscheinlich vielleicht nur Fünfter werden oder bestenfalls Vierter. Da fehlt einfach die Konstanz, um Woche für Woche konstante, gute, starke Leistung hinzulegen. Und da sind wir dann schon beim Trainerteam angelangt, dass du ja das mal analysierst, hinterfragst, denn das ist einfach dann auf Dauer zu wenig, ne? Woche für Woche. Ja. Das sind zu viele Ergebnisse, die eben dann nicht gut sind, Auftritte, die auch schwach sind. Man kann sich das wirklich nicht so richtig erklären, denn das Rückspiel gegen Atletico, das war ja fast schon wieder das schöne BVB-Gesicht, das man ja viele, viele Jahre zumindest in Europa nicht sah. Man fühlte sich ja so ein bisschen erinnert an die gute alte Klopp-Zeit. Ne? Da war richtig Spirit im Stadion, ist die Mannschaft über sich hinausgewachsen. Da war ein ganz besonderer Abend, aber So oft gab es das nicht in den letzten Jahren, vor allem nicht in dieser Saison.
Aber wenn dann vielleicht im Europacup, jetzt gegen PSG. Du hast sie gesehen gegen Barca, dort haben sie im Rückspiel dann 4-1 gewonnen. Das muss für Barca-Fans und für Barca dann auch ziemlich bitter gewesen sein, sich das anzugucken. Was war das Geheimnis von PSG in diesem Spiel?
Geheimnis würde ich nicht sagen, dass es da eins gab. Ich glaube, ausschlaggebend für das Ergebnis am Ende für das Spiel an sich war die rote Karte von Araujo. Barca führte ja 1-0, hatte ja das Hinspiel 3-2 gewonnen. Das war ja auch schon ein wilder Schlagabtausch, wo du gesehen hast, boah, da ist alles möglich. Ne? Die beiden geben sich's wie zwei Schwergewichts-K.O.-Boxer und wer am Ende den einen Punch hinlegt, das war schwer zu prognostizieren. Dann hat Barca den ersten Punch hingelegt, aber Araujo hat dann zur Notbremse gegriffen und ja, in Unterzahl hatte Barca große Probleme. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Deswegen, wenn Barca da in Überzahl bleibt mit 1-0 in Führung, glaube ich nicht, dass wir jetzt über PSG, BVB sprechen, sondern eher über meinen FC Barcelona, der hier im Halbfinale steht. Deswegen hatte da PSG auch, ja, Glück kannst du es ja nicht nennen. Es war eine Fehlentscheidung vom Verteidiger. Ne? Er hat sich da falsch entschieden. Trotzdem war PSG jetzt auch mit einem Mann mehr jetzt nicht komplett in Cruise Control. Also ja, sie haben das phasenweise dann gut gemacht. Barca wurde sehr defensiv, das kann Barcelona eh nicht so gut wie Real Madrid, wenn man sieht, wie Real Madrid verteidigt hat, über 120 Minuten, Barca hat das nicht mal über 30 Minuten hinbekommen, ne, seinen Strafraum zu verteidigen, das liegt dem FC Barcelona einfach weniger, also hat PSG wirklich von dieser roten Karte profitiert, deswegen Geheimnis gab es nicht, ich glaube, das war einfach diesen Umständen geschuldet.
Also muss Dortmund gucken, dass vielleicht sie auf jeden Fall zu 11 bleiben und dann defensiv wieder so eine Leistung hinlegen, wie vielleicht gegen die Bayern, wo dann Hummels und Schlotterbeck tatsächlich mal einen guten Tag hatten. Aber den haben sie ja auch nicht immer.
Den haben sie auch nicht immer. Also das hatte mich damals auch überrascht, dass sie in München da so seriös stark verteidigen. Das kennt man jetzt so auch nicht von ihnen. Beide sind ja mittlerweile, darf man nicht vergessen, nicht mehr Nationalspieler. Ne? Stand heute. Ja. Das spricht ja auch irgendwie Bände, dass offenbar auch Julian Nagelsmann da mit den beiden jetzt nicht so super zufrieden ist. Und ja, sie hatten viele schwere Spiele, wackelige Auftritte. Das wird gegen PSG jetzt auch nicht einfach, denn wenn das Duell PSG-Barca 1 gezeigt hat, also Hin- und Rückspiel, dass PSG eine unfassbare Angriffswucht hat. Hinten sind sie anfällig, selbst Barca in Unterzahl hatte noch genügend Chancen, noch ein Tor mehr zu erzielen und da vielleicht die Verlängerung zu erzwingen. PSG kassiert unglaublich viele Gegentore, spielt sehr selten zu Null, also auch bei ihren Siegen, ob es jetzt in der Champions League ist oder in der Liga, da ist oft mal ein 3-1 dabei, mal ein 3-2, mal ein 4-2. Sie kassieren immer wieder Tore, hinten sind sie anfällig, vorne haben sie eine unglaubliche Angriffswucht. Das hast du auch situativ im Hinspiel gesehen, das hast du natürlich im Rückspiel dann gesehen. Also da wird auf Hummels und Schlotterbeck einiges zukommen. Das könnte schon wieder ein sehr, sehr interessantes Spiel im Sinne von Schwergewichts. Schlagabtausch werden jetzt im Hinspiel.
Die Schnelligkeit von Kylian Mbappé.
Ja, nicht nur die. Mbappé war ja bemerkenswerterweise abgemeldet gegen Barca, also aus dem Spiel heraus. Ja, er hat dann zwei Tore gemacht im Rückspiel, aber das eine war ein Elfmeter, das andere ein Abstauber. Ansonsten hatten ihn Araujo, Kubasi und Koundé wirklich unglaublich im Griff, aber bedeutete mehr Platz für andere. Barcola war ein Gamechanger für mich jeweils nach seiner Einwechslung oder generell in beiden Spielen. Dembélé war ja vielleicht so gut wie noch nie für PSG, war extra motiviert gegen Barca. Also auch wenn du Mbappé abmeldest, im Griff hast oder wenn der weniger macht, die haben da vorne auch noch ein, zwei andere, auf die du richtig achten musst, die auch enorme Schnelligkeit haben, Wendigkeit, trickreich sind, dribbelstark sind. Also das sind schon ja einige Spieler, auf die der BVB dann achten muss.
Und dann die Motivation, Champions League, das ist ja das, wo im Grunde der heilige Gral für PSG, dem rennen sie seit Jahren hinterher, es klappt immer nicht, sie waren mal ganz dicht dran mit Thomas Tuchel, da waren dann die Bayern im Weg, aber irgendwo wird es dann auch irgendwann mal zur fixen Idee vielleicht in den Köpfen der Spieler.
Ja, absolut. Und Mbappé geht ja im Sommer, er kann sich jetzt eben mit seinem Champions League-Titel verabschieden, dem er ja auch hinterher jagt. Also er persönlich, denke ich, das wäre dann auch irgendwie so schon eine besondere Story. Und ja, das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sie zumindest jetzt wieder ins Finale einziehen. Ich glaube nämlich, sie sind homogener, ausgeglichener als in den Jahren zuvor mit Neymar, da stimmt es ja auch zwischen Mbappé und Neymar nicht immer, ne? Messi-Thematik, das hat ja gar nicht funktioniert. Sie haben ja früher hauptsächlich Stars gekauft, also nach Name eingekauft. Das machen sie ja jetzt ja nicht mehr so sehr. Und ich glaube, unter Luis Enrique funktionieren sie als Gruppe, als Einheit wirklich wesentlich besser. Und man weiß ja, ja, Fußball ist ein Mannschaftssport, ein Teamsport. Da musst du als Team, als Mannschaft funktionieren. Ich glaube, das tun sie unter Luis Enrique in der Saison wesentlich besser. Von daher sehe ich die Chancen jetzt nicht so gering, dass sie im Champions League-Finale stehen können.
Seit 23 Trainer bei PSG, Luis Enrique, ehemaliger Barca-Spieler, Kapitän, Fanliebling sogar.
Ja, und deswegen umso schmerzhafter, dass er seinen FC Barcelona rausgekegelt hat, ne?
Hat er da nochmal was zu gesagt? Irgendwie hat man ihm das angemerkt, wie ja peinlich ihm das vielleicht auch
war? Nee, im Gegenteil, er hat gejubelt bei den Toren im Rückspiel. Hätte es nicht gedacht, dass es da eine Vergangenheit gibt. Auch Dembélé hat ja richtig ausgelassen gejubelt. Das hat man ihm sehr, sehr übel genommen. Vor allem im Hinspiel hat er ja sein Tor da ausgiebig gefeiert. Und das hat den Barca-Fans so gar nicht geschmeckt. Also da gab es schon ein paar, ja, Schimpftiraden online und wahrscheinlich offline natürlich auch. Aber nee, Luis Enrique hat sich da voll auf seine Aufgabe fokussiert. Liebäugelt aber trotzdem immer wieder mit der Rücke. Also wir haben ja über Xavi ganz kurz gesprochen. Der bleibt jetzt ein Jahr länger, aber 2025 läuft sein Vertrag aus und dann wird es wahrscheinlich, denke ich, eine neue, größere Lösung geben bei Barca. Und ich würde jetzt nicht ausschließen wollen, dass er bei zwei Ex Trainern anfragen. Der eine ist der offensichtliche Pep Guardiola, der ist vertragsfrei 2025. Der andere wäre vielleicht Luis Enrique. Ich könnte mir vorstellen, dass auch er sehr, sehr gerne zurückkehren wird. Ist ja der letzte Trainer, der die Champions League mit Barca gewonnen hat.
Und er hat auch, Nils, auch lange her, eine Real-Vergangenheit.
Ja, stammt so ein bisschen aus Real Madrids Nachwuchs, hat dann auch bei den Profis ein paar Einsätze gehabt, ich meine sogar auch in den 90ern in einem Klassiko getroffen gegen Barca, aber irgendwie nicht so das Vertrauen bekommen und dann einer der vielen Überläufer gewesen, der dann mehr natürlich beim FC Barcelona zur Legende, zur Spielerlegende geworden ist, also ist es jetzt nicht so, dass man bei Real Madrid sagt, ja, da kommt doch eigentlich aus unserem Haus, ist jetzt nicht wie Xabi Alonso, das ist noch unser Mann. Nee, der hat wenig Sympathien mittlerweile in Madrid, auch aufgrund seiner Nationalmannschaftsvergangenheit, wo er nicht immer primär bei Real Madrid geschaut hat, wie man da so mitnehmen könnte, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. So ist halt die Rivalität dazu.
91 bis 96 bei Real, 96 bis 2004, dann bei Barca, anfangs skeptisch beäugt, dann Liebling und Kapitän. Also der wäre, Nils, keiner, der vielleicht mal irgendwann bei Real aufs Trainerkarussell aufspringen könnte.
Da müssten schon 20, 25, 30 andere Namen und nicht nur Alonso, Raúl und irgendwie, wie man noch so haben, nochmal ein drittes Mal Ancelotti, dann müssten dann schon wegfallen. Dann vielleicht irgendwann, wenn gar keiner mehr übrig ist.
Genauso unwahrscheinlich wie Pep Guardiola.
Ich würde fast sagen, dass Luis Enrique noch ein bisschen unbeliebter ist, weil er auch hier und da, glaube ich, mehr gegen Real geschossen hat. Aber es ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Also Guardiola genießt hier und da schon einen gewissen sportlichen Respekt, weil man weiß, was er fachlich drauf hat. Und Luis Enrique ist hier und da schon mehr auch der Giftzwerg, der auch ein bisschen Paroli bietet, was ja dazugehört, was ich jetzt gar nicht negativ meine. Aber nee, der hat gefühlt noch weniger Sympathien als Guardiola.
Alex, du hattest den Dortmunder Trainer vorhin schon kurz mit angesprochen, als du gesagt hast, dass man mal gucken muss, ob das Ganze vielleicht auch noch andere Gründe hat, diese schwankenden Leistungen. Platz 5, wenn das tatsächlich zur Champions League reicht, dann wäre ja die Vorgabe von Aki Watzke erfüllt, im nächsten Jahr wieder in der Königsklasse zu spielen. Wenn sie ins Finale kommen, ist das Ganze ja sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher. Und vielleicht gewinnen sie ja sogar die Champions League. Sollte man denn aus deiner Sicht an der Position des Trainers bei Dortmund, wenn man jetzt ausscheidet, was ändern?
Ich glaube, da muss ich was ändern im Sommer, ja. Ich glaube, sie haben ihre schwache, unterdurchschnittliche Saison durch Spiele in der Champions League kaschiert, durch natürlich auch dann tolle Auftritte, aber eben, ja, K.O.-Spiel ist halt einfach was anderes. Brot und Butter, ne? Das ist die Bundesliga und da haben sie gezeigt, dass sie oftmals nicht gut genug sind. Also nicht gut genug für die anderen, für die eigenen Ansprüche. Die eigenen Ansprüche sind ja auch nicht Platz 4 oder 5, ne? Du bist letztes Jahr ganz knapp an der Meisterschaft vorbei geschrammt. Deswegen war natürlich der Anspruch, wieder da oben angreifen, die Bayern ärgern und dann nicht mal Vierter werden oder wenn, dann mit Ach und Krach Vierter werden. Das ist zu wenig und vor allem fußballerisch ist das oftmals zu wenig. Jetzt war Leipzig das jüngste Beispiel und ja, da war das Champions-League-Spiel in den Hinterköpfen, aber es gab ja so einige Auftritte in der Saison, die einfach nicht ausreichen. Nicht nur in der Fremde, ja auch zu Hause. Die ein oder andere Niederlage und der ein oder andere wirklich schwache Auftritt, vor allem spielerisch schwach. Deswegen, das genügt, glaube ich, den eigenen Ansprüchen nicht. Die Fans sind auch nicht zufrieden, wenn man da auf Twitter/X den entsprechenden Fans folgt, weiß man, da ist das Stimmungsbild nicht gerade gut im Verein. Und deswegen würde ich meinen, beim BVB sollte sich was ändern im Sommer auf der Trainerbank.
Tipp für die Tendenz fürs Spiel am Mittwoch?
Ich glaube, der bessere Trainer sitzt bei PSG auf der Trainerbank. Individuell ist die Mannschaft auch besser besetzt. Wir haben es auch besprochen, sie sind als Mannschaft, also Paris, funktionieren wesentlich besser. Ja, sie haben gegen den Ball ihre Schwächen. Der BVB wird zu Chancen kommen. Man kann PSG auch schlagen. Das hat auch Barca gezeigt in einem verrückten, wie gesagt, Schlagabtauschspiel. Aber ich glaube, all around ist PSG die gefestigtere, die individuell bessere Mannschaft und die besser gecoachte Mannschaft. Und deswegen glaube ich, wird sich PSG am Ende durchsetzen. Auch wie bei Real Madrid ähnlich. Sie haben halt den Heimvorteil im Rückspiel. Und ich glaube, das macht dann schon auch etwas aus. Denn der BVB auswärts, da bekommt man auch eher Kopfschmerzen. Ne, die 60 Minuten bei Atletico, die waren ja auch nicht ausreichend, wenn man ehrlich ist, für ein Champions-League-Viertelfinale. Das war halt Atletico, die haben die Tür wieder aufgemacht. Die machen den Sack nicht zu. Mhm. Ich glaube, PSG hat da auch im Vorwärtsgang wesentlich mehr Klasse. Also vielleicht schaffen sie ja ein gutes Resultat im Hinspiel, ein Unentschieden, oder vielleicht gewinnen sie knapp mit dem Signal Iduna Park im Rücken, aber im Rückspiel, glaube ich, macht PSG das klar und zieht ins Finale ein.
Also eine dann unterm Strich okaye Woche aus deutscher Fußballsicht. Was glaubst du denn für Bayer Leverkusen, um das noch ganz kurz mit aufzunehmen, gegen die Roma? Auch da wieder dieses Last-Minute-Glück, beziehungsweise schaffen sie es auch da nicht zu verlieren?
Ja, das wäre, glaube ich, jetzt ist das erste Spiel in Rom. Ich bin jetzt gerade nicht ganz
in Rom.
Ja, dann würde ich das Unentschieden aus deutscher Sicht mitnehmen und samt spätem Ausgleich, denn das können sie ja besser als jeder andere. Also in Rom wird es dann, glaube ich, schon schwer, aber auch da Vorteil, Rückspiel zu Hause. Ich sehe da Bayer schon im Fahrersieht, in der Favoritenrolle, aber auswärts kann es natürlich schwer werden. Also ja, Leverkusen vielleicht weiter ungeschlagen, wenn sie mal wieder einen späten Lucky Punch hinlegen, wenn sie das Unentschieden in Rom schaffen. Gewinnen, glaube ich, wird eher schwierig, denn ja, irgendwie so ein bisschen, sie haben zwar noch die Besonderheit, dass sie die Spiele ausgleichen können, aber sie hatten jetzt ja auch so dreimal ein bisschen Glück, dass sie nicht verloren haben. Von daher, das ist so richtig das Mojo, der Flow, der ist ja ein bisschen weg bei Bayer Leverkusen.
Nils, was glaubst du?
Gute Frage. Also Roma ist ja jetzt auch unter De Rossi gefühlt wieder stabiler unterwegs, aber naja, ich weiß nicht, ob jetzt die Ergebnisse da immer so gut sind. Also es ist auch ein bisschen achterbahnig bei der Roma. An sich hat, glaube ich, Bayer diese ultimative Motivation, jetzt wirklich diese unbezwingbare Saison durchzuziehen, dass da wirklich die Mannschaft an einem Strang zieht. Du konntest auch mal, ich glaube, Tah wurde ja ausgewechselt, Würz spät eingewechselt. Also da wird auch immer mal hier und da geschont, die wichtigen Stammkräfte. Deswegen ist da auch absolut ein Sieg, glaube ich, in Rom drin. Auch wenn für mich Rom ein bisschen eine Wundertüte ist. Aber eigentlich Leverkusen ist das Ding, was man schlagen muss, was nicht zu schlagen ist. Von dem her sollte Leverkusen auch das, glaube ich, gewinnen irgendwie am Donnerstag.
Alles darüber lest ihr natürlich im Feverpitch Newsletter. Wenn ihr ihn abonniert, feverpitch.de, dann flattert er um 6.10 Uhr werktags in euer E-Mail-Postfach. Wenn ihr mehr über spanischen Fußball hören wollt, hört rein beim Tiki-Taka-Podcast. Bewertet auch gerne den Podcast, da freuen sich Nils und Alex auch drüber, und abonniert ihn und sagt weiter, dass es ihn gibt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns hier beim Feverpitch-Podcast. Wir freuen uns über Bewertungen, wir freuen uns über Abos und wir freuen uns über Mund-zu-Mund-Propaganda. Nils und Alex, vielen Dank.
Ich danke dir.
Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Feverpitch, der Fußballpodcast.
Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Mild-Hybrid? Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro A-City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.